Hallo, das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin und ich promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Selbst habe ich 2 Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Bevor es nun gleich losgeht mit dem Podcast, möchte ich mich nochmal bei ganz vielen von euch von Herzen bedanken. Es ist jetzt 3 Monate her, dass mein Buch Gemeinsam durch die Wut, wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt, draußen ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte echt Lampenfieber. Ich war super nervös, wie wird das Buch ankommen? Ja, kommt die Botschaft so an, wie ich es mir gedacht habe? Und mein größter Traum war natürlich, dass das Buch, die Inhalte vom Buch auch anderen Menschen so gut tun und so helfen, wie mir all die Erkenntnisse über die letzten ja fast 15 Jahre einfach geholfen haben und mich jeden Tag begleiten. Und es ist tatsächlich so ein großes Geschenk, weil ich täglich von euch Nachrichten bekomme, was euch an dem Buch gut tut, wie die Beziehung sich zu euch selbst und auch zu eurem Kind verändert, dass einige Impulse einfach total hilfreich sind, dass euch der Aufbau vom Buch super gefällt, aber was auch ganz viele sagen. Und da geht das große Lob wirklich an den Verlag, an die Zeichnerin Annalena Wollny, an den Edition Klaus Verlag für diese Aufbereitung des Buches, weil es ist ganz, ganz liebevoll gestaltet und das kommt bei euch so an. Also ganz, ganz lieben Dank an alle, die es haben, die da mal reingeguckt haben, die es gelesen haben. Und ich freue mich wirklich von Herzen über jede Nachricht. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr die natürlich auch teilen, dass auch andere Menschen zu diesem Buch finden. Und das geht natürlich besonders gut bei mir über Instagram, Kindheit erleben, auf Facebook, Kindheit erleben per E-Mail und tatsächlich auch über die großen Buchhändler, Online-Shops, wo man halt, wenn man möchte, genau wie für die Podcasts, einen kleinen Stern oder ein Herz hinterlassen kann und einen kleinen Kommentar. Ich danke euch von Herzen und jetzt geht's los mit dem Podcast. Heute zu unserer neuen Podcast-Folge, liebe Hörer und Hörerinnen, begrüße ich Anna Vassiliadis. Und zwar haben wir ein ganz spannendes Thema. Spannend, weil es auf den ersten Blick manchmal gar nicht so spannend ist. Deswegen ist es so spannend, weil ich glaube, wir werden in den nächsten Minuten jetzt von einer unglaublichen Wichtigkeit überzeugt, die dieses Thema mit sich bringt. Es soll nämlich um die Geschlechter gehen. Und ich kann mich echt noch super gut dran erinnern, wie ich vor vielen Jahren in der Uni ein Buch bekommen habe über, Jungen sind genauso wie Mädchen oder irgendwie so. Der Titel war, keine Ahnung. Aber es sagt auf jeden Fall aus, dass wir natürlich total geschlechtersensibel die Kinder begleiten sollen. Und ich dachte mir so, ja klar, logisch, ist ja total klar. Und in den Jahren habe ich dann festgestellt, wie viele Stolpersteine dieses Thema mit sich bringt. Und umso mehr freue ich mich, dass wir beide jetzt darüber sprechen, weil du bist da ein echter Profi. Und ja, ich freue mich. Herzlich willkommen, Hanna.
Hallo Katrin, ja, vielen, vielen Dank für diese lieben Worte. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
Ich bin auf dich aufmerksam geworden durch Instagram. Das ist immer so lustig, ne? Die Plattform, der Treffpunkt irgendwie. Und du hast halt einfach so ein warmes, total herzliches, liebevolles Auftreten und eine extreme Professionalität und Fachlichkeit. Magst du dich den Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen und sagen, ja, wer bist du, wo kommst du her? Und genau, danach frage ich dich dann mehr zu dem Thema.
Alles klar. Ja, mache ich sehr gerne. Ja, wie gesagt, Hanna Vassiliadis ist mein Name. Auch wenn es der Nachname vermuten lässt, ich bin keine Griechin, ich bin mit einem Griechen verheiratet. Ich bin 31 und ich komme aus Frankfurt am Main. Ja, beruflich, ich bin als erstes mal Pädagogin und nach einigen Jahren des Ausprobierens in verschiedenen Berufsfeldern in der pädagogischen Praxis und ja, vor allem so durch meine Arbeit als Teamleitung habe ich für mich irgendwann festgestellt, wow, das ist echt ein komplexes Arbeitsfeld, komplexe Tätigkeiten, super viel Verantwortung, genauso viele Herausforderungen, Druck und gleichzeitig so wenig Unterstützung. Und deshalb habe ich dann noch eine Ausbildung als Deeskalationstrainerin gemacht und ich habe psychologische Beratung studiert und bin dann eben, ja, habe mich so ein bisschen in die Beratungsrichtung orientiert. Und heute arbeite ich ja als pädagogische und psychologische Beraterin, sowohl mit Teams als auch mit Einzelpersonen. Das heißt, ich gebe Fortbildungen und Trainings und berate Teams und biete für Einzelpersonen Coaching und Beratung an und mittlerweile auch Online-Kurse. Und ja, das Ganze findet bei mir so ein bisschen unter einem Motto statt. Damit kann ich mich einfach total gut identifizieren. Und zwar geht es so ein bisschen um das Motto glücklich sein und glückliche Kinder erziehen, weil ich einfach total davon überzeugt bin, und das werden wir wahrscheinlich heute auch feststellen, dass eben alles bei uns anfängt. Ja, und dass wir an uns und unseren Überzeugungen und Mustern und Haltungen arbeiten sollten, um eben ja glückliche Kinder zu begleiten auf dem Weg auch, ja, um glückliche Erwachsene zu werden. Und genau, das ist so die Arbeit, die ich heute mache. Vielleicht der Vollständigkeit halber, ich arbeite auch noch als Autorin für eine pädagogische Fernakademie. Da erstelle ich Lehrmaterialien und ich bin Dozentin an einer Hochschule im Studiengang Soziale Arbeit.
Ach, wie spannend. Also ganz, 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 ganz komplex, und du begleitest viele Fachkräfte, aber ich weiß, du begleitest auch Eltern, weil hier der Podcast ist eben sowohl für Fachkräfte wie auch für Eltern. Also ich versuche die Themen immer auf die Ebenen, sage ich jetzt mal, zu heben, damit alle Menschen quasi so einen Zugang dazu finden und genau sich da das Wichtigste für sich selbst mitnehmen können.
Genau, das ist ja so ein Miteinander, ne? Also die Arbeit in den Einrichtungen, die kann ja im Grunde nicht stattfinden ohne die Eltern, und deshalb genau. Ist es eben, da alle auf dem gleichen Stand sind, ne? Am gleichen Strang ziehen, wie man ja so schön sagt.
Genau, super. Ja, genau, so geht es mir nämlich auch an. Es muss so ein Miteinander sein, weil sonst ist es ja absolut nicht verknüpfbar. So, jetzt dieses Thema der Geschlechter, so, ne? Also irgendwie, ja, ich muss schon so ein bisschen lachen, weil, ja, ich wünsche mir, dass wirklich jetzt jeder, der zuhört, bis zum Ende dabei bleibt und dann auch am Ende weiß, ah, wow, stimmt, darauf kann ich nochmal achten. Also es sind ja so, ja, so Beispiele wie, mein Kind möchte auf einmal ein Kleid tragen und ich habe Sorge, huch, wird es dann vielleicht ausgelacht. Also wir sind ja ununterbrochen mit diesen Situationen in Kontakt. Wie bist du zu diesem Thema gekommen oder das Thema zu dir?
Ja, das ist ganz schön formuliert, das Thema zu mir. So kann man es wahrscheinlich sagen. Ansonsten war das bei mir genauso wie bei dir. Also ich habe das auch als allererstes in der Uni kennengelernt. So wie du noch das Buch im Kopf hast, ich habe immer noch so einen Satz im Kopf, der in den Vorlesungen immer gefallen ist. Und das war, Geschlecht ist Illusion. Das weiß ich noch. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil ich immer dachte, wir haben doch hier einfach irgendwie zwei biologische Geschlechter, was man dann daraus macht, ne? Klar, das ist allen Menschen selbst überlassen, aber erstmal ist es doch keine Illusion, Geschlecht ist doch irgendwie Geschlecht, ne? Also ich hatte da erstmal überhaupt keinen Bezug zu, und ich muss schon auch zugeben, also am Anfang war ich schon auch eher ein bisschen genervt damals von dem Thema. Ich fand es irgendwie total überflüssig, weil ich dachte, na, ich bin total tolerant und ja.
Jetzt muss ich schon lachen, ja genau, ich glaube, wir sind
also
total
tolerant. Ja, und ich bin total offen, wertfrei. In meiner Gegenwart können alle Menschen so sein, wie sie wollen. Was muss ich dazu denn hier irgendwie noch lernen, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, wie das vermittelt wurde damals, oder daran, dass ich vielleicht noch nicht bereit war, oder dass ich es einfach schlichtweg nicht verstanden habe. Weil das war damals irgendwie ja noch nicht so der Punkt, an dem ich irgendwie davon überzeugt war, wie wichtig dieses Thema ist. Das ist dann tatsächlich später passiert. Und zwar war ich in der Jugendhilfe an der Schule tätig. Und da hatten wir so, ne, Mädchen-AGs, Jungen-AGs. Also das Thema der geschlechtersensiblen Arbeit war irgendwie schon da, aber auch nicht unbedingt fundiert. Und da gab es aber vom Träger die Anordnung, dass wir Fachkräfte alle eine Fortbildung zu dem Thema besuchen sollen. Und das haben dann mein Kollege und ich gemacht, hier in Frankfurt. Ja, und da habe ich einen wundervollen Referenten kennengelernt, den Marc Melcher. Der ist hier in Frankfurt so der Experte für Jungenarbeit. Und ich saß dann da in dieser Fortbildung, war immer noch jetzt nicht unbedingt überzeugt von dem Thema, aber mich kriegt man dann schnell mit Begeisterung, ja, weil ich das eben einfach immer so mag, wenn die Menschen auch so begeistert sind von ihren Themen. Und dieser Mann, da hatte die Fortbildung, glaube ich, noch nicht begonnen. Da hatte der seinen ersten emotionalen, das war fast ein Wutanfall, würde ich sagen, weil es irgendwie so im Vorgespräch darum ging, ob Männer jetzt eben Kleider oder Röcke tragen können. Und da war der schon so emotional, und es war irgendwie klar, okay, der Mann, der brennt für dieses Thema. Und ich habe gedacht, gut, da möchte ich jetzt zuhören und das möchte ich verstehen, was der mir hier erzählt. So, also das war, würde ich sagen, der erste Punkt, an dem ich gemerkt habe, wie wichtig das Thema ist, weil ich es da dann tatsächlich, also auch durch seine Vermittlung, eben wirklich verstanden habe, ne? Und dass ich da wirklich gelernt habe, ja, Toleranz reicht eben nicht, ne? Also wie gesagt, damals war ich in der Schule, aber das ist ja in allen anderen Settings genau das Gleiche. Also dem Kind, das sich irgendwie unsicher fühlt oder unwohl fühlt in seinem Körper, falsch in seinem Körper oder wie auch immer, dem bringt es ja nichts, wenn ich als Pädagogin dann die Haltung habe, ja, wenn das Mädchen jetzt lieber ein Junge wäre oder der Junge sich als non-binär bezeichnet oder wie auch immer, dann ist es für mich okay. Ne, das bringt dem Kind ja erstmal gar nichts, weil das traut sich ja erstmal überhaupt nicht oder das weiß vielleicht noch gar nicht, dass es sich eigentlich so fühlt, ne, und traut sich ja überhaupt nicht dazu, vielleicht auch zu stehen. Und das ist eben der Punkt, an dem die geschlechtersensible Pädagogik ansetzt, dass wir die Kinder dazu einladen, dass sie sich öffnen können, ne, dass wir sie dabei begleiten, dass sie sich ausprobieren. Und ja, dass sie eben schauen können, wer sie sein wollen, wie sie sein wollen. Ja, dass das eben das ist, was wichtig ist. Das habe ich damals verstanden, glaube ich. Und da ging das Ganze dann so los. Ja, vielleicht noch dann, ich war irgendwann mal in einer Einrichtung, die gerne mit mir zusammengearbeitet hat. Und bei denen stand das Thema irgendwie, das war bei denen auch vom Träger, glaube ich, vorgegeben. Und dann haben die mich gefragt, ob ich das nicht mit denen machen könnte, ohne dass die wussten, dass ich dieses Thema irgendwie so spannend finde. Ja, aber weil ich das Thema so spannend fand, habe ich es dann eben gemacht. Und seitdem ist es so, ja, tatsächlich auch eins meiner Lieblingsthemen in meinem Fortbildungsrepertoire, weil ich, ja, genau wie du gesagt hast, weil ich es eben auch so spannend finde, dass es so wenig Leute irgendwie so stark interessiert. Und deshalb, ja, gehe ich gerne mit diesem Thema eben nach draußen.
Ja, und das ist spannend, glaube ich, auch wenn man selbst dieses Gefühl hatte, ja, ne, so interessiert. Also mir ging es ähnlich tatsächlich jetzt mit der Frage zur Toleranz der Hautfarben. Also da hatte ich so, ne, ich glaube, so wie viele, wirklich viele, wir haben es in Social Media ja auch diesen mega Aufschrei gehabt, dieses Jahr, ich bin noch tolerant, aber ich als blonde, helle Frau, ich kann sagen, ich bin tolerant, weil ich lasse jeden, aber genau, ich glaube, das lässt sich darauf sehr schön übertragen, zu sagen, okay, aber darum geht's nicht, nur die Leute sein zu lassen, wie sie sind, sondern da geht's um mehr.
Genau, also ich habe das dann auch irgendwann mal gelernt, tolerare, das heißt sowas wie ertragen, ja, erdulden, daher kommt dieses Wort und das ist ja irgendwie, ja, das ist schön, wenn man das erträgt oder erduldet, wenn andere Menschen so sind, wie sie sind, aber das, dann ist es, finde ich, noch deutlicher.
Wie diskriminierend das ist, ne, Wahnsinn, also, ne, wenn man das so auf den Punkt bringt, ja, aber das sind wir ja nicht, weil wir tolerieren ja. Ja, das ist schön, lass uns da echt hingucken, weil das sau, sau spannend ist. Und es fängt ja schon ganz früh an, in der Schwangerschaft immer wieder diese Frage, was wird es denn? Und eigentlich ist es mir ja egal. Eigentlich ist es, also manche stehen ja auch dazu und sagen ihnen, es ist nicht egal, aber viele sagen eben auch, es ist ihnen egal. Aber irgendwie ist die Frage trotzdem so präsent. Was glaubst du, woran liegt das?
Ja, also es ist natürlich grundsätzlich so, wir möchten gerne vorbereitet sein. Wir möchten gerne wissen, worauf wir uns einstellen. Und das ist dann natürlich, wenn es um ein eigenes Kind geht, ne? Erst recht irgendwie vielleicht was Besonderes. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, es wird ein Junge oder es wird ein Mädchen, dann habe ich vielleicht schon irgendwie, und wenn es nur unbewusst ist, so eine genaue Vorstellung davon, wie das Leben von diesem Kind aussehen wird. Ja, also ich habe ja ein ganz anderes Bild von dem Kind, wenn ich weiß, welches Geschlecht es hat, als wenn ich das eben nicht vorher weiß. Und ich glaube, wie gesagt, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass wir Kategorien mögen, dass wir gerne einordnen, dass wir gerne verstehen, dass uns das eine gewisse Art Sicherheit gibt, ne? Und das ist ja eben auch einfach so das Prinzip, nachdem unsere Gesellschaft funktioniert. Also ich glaube, dass das da herkommt, ja.
Aber wird es nicht da schon ganz offensichtlich, dass es ja gar nicht mehr um so ein Tolerieren geht, wenn ich mir schon so ein klares Bild von jemandem ausmale und den in eine Kategorie packe?
Absolut, das hat total viel mit Erwartungen zu tun, ne? Was erwarte ich von den Menschen um mich herum? Wenn ich weiß, das ist jetzt ein Mann, eine Frau oder was auch immer, ein Mädchen, ein Junge, was habe ich für Erwartungen an diese Person? Und davon können sich die wenigsten Menschen freimachen. Ja? Also wahrscheinlich können wir uns alle davon irgendwo nicht freimachen. Und es ist eben auch, das beeinflusst natürlich die Menschen. Ne? Je nachdem, was ich für Erwartungen an sie habe, so gehe ich dann eben auch mit ihnen um. Und so beeinflusse ich völlig automatisch ihren Lebensweg. Ja, auf jeden Fall.
Was würdest du sagen jetzt? Ich bin eine ganz geschlechtersensible Person und habe mir das alles jetzt schon so und stecke jetzt mal so in deiner Haut und würde dich jetzt fragen, oder ich stecke, oder du darfst einfach auch in deiner Haut bleiben, machen wir es mal so, also ganz, ganz salopp, ganz plump, welche Unterschiede zwischen männlich und weiblich gibt es aus deiner geschlechtersensiblen Sicht?
Ja, also da ist vielleicht als erstes nochmal ganz wichtig, eben diesen Unterschied zu machen zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht, ne? Also das ist sowas, was ich, wie gesagt, früher überhaupt nicht verstanden habe. Ich dachte, es gibt diese biologischen Geschlechter, Mann, Frau, die kann man irgendwie offensichtlich voneinander unterscheiden und deshalb kann mir eigentlich keiner erzählen, dass es diese Unterschiede nicht gibt, ne? Und dann gibt es aber eben das soziale Geschlecht. Also da muss man an der Stelle, finde ich, einmal schon so ein bisschen differenzieren. Aber es ist ja dann auch ganz häufig so, ja, die Annahme, dass natürlich sich das biologische Geschlecht auch total unterscheidet. Also Jungs und Mädchen sind eben unterschiedlich, ne? Und also ich sag mal so, rein äußerlich unterscheiden sich natürlich die primären Geschlechtsmerkmale. Allerdings so bis zur Pubertät unterscheiden die Kinder sich körperlich ansonsten eigentlich nicht. Ne? Das denkt man vielleicht auch, schon die kleinen Jungs haben vielleicht ein markanteres Gesicht als die Mädchen oder sowas, aber da ist wahrscheinlich auch ganz, ganz viel von uns konstruiert. Ne? Also körperlich ist da bis zur Pubertät erstmal außer den primären Geschlechtsmerkmalen erstmal nicht so viel zu finden. Wo aber biologisch gesehen auf jeden Fall Unterschiede sind, also es gibt auf der einen Seite hormonelle Unterschiede, ne? Die Hormone, die bereits während der Schwangerschaft auch auf die Kinder eben einwirken und die dann schon auch beispielsweise dazu führen, ja, dass Jungs vielleicht ein bisschen impulsiver sind oder sowas, ja, aufbrausender. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, wobei auch da wurde eben herausgefunden, dass das total stark von der Umwelt abhängt. Ja, also wenn ein total aufbrausender und impulsiver Junge mit ganz ruhigen und gelassenen Eltern aufwächst oder sich in einem ganz ruhigen Umfeld befindet, dann kann das auch sein, dass das ja sozusagen so ein bisschen abfärbt, ne? Und dass sich dann diese von Natur aus vielleicht impulsive Art so ein bisschen reguliert, ne? Kann man auch nicht über einen Kamm scheren, natürlich nicht, ne? Da sind wir alle individuell. Aber das sind so die Unterschiede, die aber eben auch einfach ganz, ganz stark durch die Umwelt beeinflusst werden und eben auch von unseren Erwartungen beeinflusst werden. Das sieht man, finde ich, auch ganz gut, wenn man mal noch ins Gehirn schaut. Da heißt es ja eben auch ganz häufig, dass das männliche und das weibliche Gehirn sich eben unterscheiden. Und also, ja, das männliche Gehirn, das ist in der Regel ein bisschen größer als das weibliche Gehirn, was nicht heißt, dass Jungs irgendwie klüger sind als
Ich
Mädchen.
wollte gerade schon sagen, stopp, nein, warum sagst du das jetzt?
Genau, also das heißt es überhaupt nicht. Und vor allem ist es natürlich auch einfach, also dass ich persönlich finde das logisch, ich sag mal, männlicher Arm ist irgendwann auch größer als ein weiblicher Arm. Also Männer sind eben in der Regel einfach größer als Frauen. Deshalb ist es irgendwie recht klar, dass auch das Gehirn vielleicht größer ist. Also der Unterschied, der ist, finde ich, gar nicht unbedingt so prägnant. Was sich unterscheidet, sind die einzelnen Regionen im Gehirn. Die entwickeln sich unterschiedlich schnell. Und daher kommt es, dass man ja auch eben häufig sehen kann, vielleicht, dass Mädchen ein bisschen schneller sind, was das Lernen von Sprache und so weiter angeht und Jungs aber eher, ja, was so räumliches Denken angeht. Ne? Das sind ja so Unterschiede, die man eben vielleicht in der Praxis auch beobachten kann. Aber auch da spielt eben die Umwelt eine total große Rolle, weil, ja, wie wir alle wissen, auch in verschiedenen anderen Bereichen, wir können unser Gehirn ja trainieren. Und das heißt, dass wir quasi durch eine gezielte Förderung diese kleinen Unterschiede im Gehirn eigentlich ausgleichen könnten. Also wenn wir mit Mädchen viel an motorischen Sachen irgendwie üben, ne, und die viel viel Türmchen bauen oder wie auch immer, dann trainieren wir natürlich auch diese Fähigkeiten, während man mit Jungs eben auch natürlich die sprachlichen Fähigkeiten dann mehr ausbauen könnte, ne? Dann würde sich das quasi ausgleichen. Aber das, was wir halt häufig machen, ist eher so das Gegenteil. Dass wir dann eben das, wo natürlich auch die Stärken liegen, ne, das fördern wir und irgendwie, ja, das Mädchen, das interessiert sich schon so für die Sprache und dann fördern wir sie in die Richtung und dadurch wird diese Schere eben eher größer. Und das machen wir, weil wir uns da auch wieder, weil Erwartungen eine wichtige Rolle spielen. Ne? Wir fühlen uns in unseren Erwartungen bestätigt. Ach ja, Mädchen sind ja so und so, ne, deshalb behandeln wir die auch in die Richtung. Und so werden diese Unterschiede einfach größer. Ne? So trainiert sich das Gehirn auch einfach immer wieder in eine gewisse Richtung.
Ja, voll spannend auf jeden Fall. Und auch wenn wir uns jetzt vorstellen, also ich habe dir so aufmerksam zugehört und gedacht, ja, es gibt ja halt auch so diese, also so wie du sagst, ne, wieder Jungs sind so, Mädchen können so sein, aber es ist wieder unterschiedlich und die Hormone und die Umwelt und was da alles mit reinfließt und einwirkt, lässt ja schon vermuten, dass wir eben nicht sagen können, so ist es oder so ist es nicht, weil da einfach so viele Faktoren eine Rolle spielen. Also auch das Temperament, der Charakter. Also es lässt sich wahrscheinlich ja auch gar nicht voneinander loslösen oder trennen.
Genau, überhaupt nicht, ne? Und wir nehmen dann aber trotzdem ganz, ganz viele Dinge, die wir eben im Alltag beobachten, die wir ja vielleicht auch wirklich in diese Richtung fördern, die nehmen wir irgendwie als eine Gesetzmäßigkeit an. Naja, aber siehst du, der Junge, der will halt nur mit den Autos spielen, das Mädchen will halt nur mit Puppen spielen. Das ist halt so. Habe ich ja gar nichts mit zu tun, ja.
Und die Kultur spielt natürlich auch eine Rolle, ne? Also gerade jetzt, ich bin ja jetzt seit vielen Jahren auch in Spanien und das ist hier auch nochmal ein bisschen schwerer, das aufzubrechen. Also es ist einfach klar, dass wirklich, ich würde mal geschätzt sagen, 95% der Mädchen mit Ohrringen auf die Welt kommen. Also wirklich auf die Welt kommen, meine ich, die werden wirklich nach der Geburt gleich gepierst. So. Also die kriegen gleich Ohrringe und meine Tochter beispielsweise hatte keine, wir kamen aus Deutschland. Und auch wenn sie rosane Kleidung anhatte, also wirklich, wenn sie ganz, ganz mädchentypisch, also ist ja auch wieder so blöd, das so zu sagen, aber mädchentypisch gekleidet war, nur weil die Ohrringe gefehlt haben, ist diese ganze Kultur darauf ausgerichtet, dann kann es kein Mädchen sein, dann muss es ein Junge sein. Trotz der Kleidung, also so Merkmale, ne, wo, was sich über Jahre so festsetzt, wo wir gar nicht uns mehr von loslösen können. Und selbst beim Arzt hat die Ärztin sie einmal als Junge betitelt und sie hat dann auch tatsächlich mit 5 Jahren wirklich darum gebeten, weil sie das so genervt hat, Ohrringe zu bekommen. Ist eine andere Geschichte, aber da merken wir, was da so für ganz tief eingebrannte Mechanismen wirken.
Also ist ja unglaublich, ne? Und vor allem, was man eben auch sieht, an was für Merkmalen das teilweise festgemacht wird. Und da ist es jetzt, also bei deinem Beispiel irgendwie auch durch die Kultur natürlich irgendwie gegeben, aber oder hat sich so entwickelt, aber dass wir da eben auch alle so unsere eigenen Maßstäbe haben, ne? Was ist denn eigentlich männlich, was ist eigentlich weiblich? Und dass wir diese Maßstäbe dann bei allen Menschen anwenden.
Ja, das gilt's aufzubrechen. Ja, das ist einfach, also klar, man könnte auch sagen, wo ist das Problem dabei? Aber genau, da kommen wir ja an den Punkt, wo ist das Problem dabei, wenn wir es nicht aufbrechen?
Genau. Ja, bei Kleinigkeiten, das ist ja eben auch immer so die Gefahr oder das ist auch so die Kritik, die ich da ganz häufig zu hören kriege, ne? Naja, ist alles nicht so schlimm. Dann, was ist das Problem daran, wenn wir ganz klar Jungs, ganz klar Mädchen haben, ne? Aber ja, klar, gibt eben die Stellen, an denen es problematisch wird.
Es wird spätestens dann problematisch, würde ich jetzt mal ganz salopp sagen, wenn sich jemand damit nicht wohlfühlt oder wenn jemand versucht, sich, ne, in die eine Richtung zu bewegen, in die es aber eigentlich gar nicht möchte, aber weil die Gesellschaft es eben, wie du es schon ganz oft gesagt hast, erwartest und voraussetzt und man ja auch versucht, irgendwo dazuzugehören. Also wir streben ja alle irgendwie, ne, nach Verbundenheit, nach Wertschätzung, nach Anerkennung und wenn wir spüren, wir sind anerkannter, wenn wir uns so verhalten, dann werden wir es auch so tun, obwohl es vielleicht gar nicht unserem Naturell entspricht, würde ich jetzt so sagen. Was meinst du?
Ja, absolut, ne? Also das genau, was du gerade beschrieben hast, das ist unser typisches Doing Gender, kommen wir ja vielleicht auch noch dazu. Aber genau, das ist natürlich total problematisch, wenn ich mich nicht mehr so verhalten kann, wie ich das möchte, weil eben was anderes von mir erwartet wird, weil ich diesen Druck von außen habe. Und es wird natürlich auch einfach problematisch, wenn das Ganze diskriminierend wird, ne? Und das beobachten wir ja eben in der Gesellschaft auch. Und spätestens dann ist irgendwie klar, dass es so vielleicht nicht hätte laufen sollen, ne? Und dass man da eben auch ganz früh und in der Kindheit eben ansetzen kann, um eben diese Stereotype, diese Klischees aufzubrechen. Das finde ich immer, genauso, um so ein bisschen nochmal den Kreis zu schließen zu dem, dass sich viele Leute gar nicht so von sich aus für dieses Thema interessieren, ne? Also, wenn ich diesen Part zum Beispiel betrachte, dass es eben eine Prävention auch vor Diskriminierungen ist, dann wird es auf einmal doch auch wieder ganz, ganz wichtig. Dann kann man nicht mehr einfach sagen, ja, dass das irgendwie gut will von den Pädagoginnen oder den Eltern, wie die Kinder behandelt werden, sondern es ist eben einfach notwendig.
Total notwendig. Also wenn wir nur bei dem kurzen Beispiel bleiben mit diesen Ohrlöchern, hätte die Umwelt nicht so eine Rolle gespielt, wie hätte sich das Kind, also in dem Fall mein Kind, entschieden, entwickelt? Was hätte sie jetzt, sie hat jetzt letztlich, also ich kann das Geheimnis lüften, sie hat jetzt Ohrringe, aber wie hätte sie sich dazu entschieden, ne? Was wäre gewesen? Also es war für mich wirklich ein Riesenthema oder für uns als Familie mit ihr auch, aber da wieder so zu schauen, was ist denn jetzt gut? Was ist denn jetzt richtig? Wie ist denn, also wie kann man denn jemanden stärken, seinen eigenen Weg zu finden? Aber der eigene Weg war ja gar nicht mehr möglich, weil der so beeinflusst war von den vielen Jahren Nachfragen, so typisch, na, du gehörst jetzt aber eigentlich nicht dazu, weil das ist verrückt. Also da fängt es ja schon an.
Genau, das ist es, ne, dass das die Anfänge sind. Man könnte jetzt natürlich sagen, die Ohrringe ja oder nein, ist irgendwie nicht das große Drama, aber es sind eben ganz, ganz viele Bereiche, in denen sich die Menschen vielleicht nicht so verhalten können oder nicht so leben können, wie sie es gerne wollen. ne, aufgrund dieser sozialen Strukturen, die eben auf sie einwirken. Ja, ist genau.
Und sich anders entscheiden, einfach anders entscheiden, wenn sie zum Friseur gehen, wenn sie einkaufen gehen, wenn, also ich glaube, dazu können wir auch unbedingt noch kommen, gerade wenn man einkaufen geht. Aber du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, Doing Gender. Was bedeutet Doing Gender? Was ist das?
Doing Gender, also das ist im Grunde genau das. Dein Beispiel mit den Ohrringen beschreibt es im Grunde total gut. Also Gender, ne, ist ja das soziale Geschlecht, also das, was aus dem biologischen Geschlecht vielleicht konstruiert wird von der Gesellschaft. Und Doing Gender, ne, Geschlecht machen, bedeutet eben, wie wir mit den Menschen umgehen. Und da geht es eben, wie gesagt, viel um diese Erwartungen. Also was wir für Erwartungen an die Menschen haben. Weil, ne, also wir bewerten ja irgendwie den lieben langen Tag andere Menschen. Also ob wir die sympathisch finden, ob wir die kompetent finden, ob wir die schön finden, wie auch immer. Ne? Da sind wir ja irgendwie auch nicht so richtig frei von, dass wir da ganz unbewusst natürlich auch bewerten. Und das ist eben auch bei der Geschlechterzugehörigkeit so der Punkt. Also dass wir eben unsere eigenen Erwartungshaltungen haben, mit denen wir an die Menschen herantragen, mit denen wir an die Menschen herantreten. Also eben beispielsweise, Mädchen muss Ohrringe tragen, sonst ist es eben nicht männlich oder nicht weiblich genug. Ne? Also dass wir eben die Menschen danach bewerten, verhält oder kleidet oder gibt sich diese Person jetzt so, wie ich das für ihre Geschlechterzugehörigkeit erwarte. Und also das ist so die eine Seite und daraus folgt dann eben genau das, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, worüber wir gesprochen haben, weil es diese Erwartungshaltungen gibt, versuchen eben ganz, ganz viele Menschen, auch wieder, wenn auch unbewusst, ne, aber diesen Erwartungen irgendwie zu entsprechen, also diesen Erwartungen, die an ihre Geschlechterrolle gestellt werden. Und ja, genau da, wie wir gesagt haben, geht es eben los mit der Problematik, da geht das Stigmatisieren los, da geht das in Schubladen stecken los. Und eben genau diese Schwierigkeit, dass ich als Mensch, ja, dass ich nicht mehr als ich, als Individuum entscheide, sondern eben als Mann oder Frau, Mädchen, Junge oder was auch immer, ne, dass ich das nicht losgelöst machen kann. Dass meine Geschlechterzugehörigkeit bei jeder meiner Entscheidungen dann eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das vielleicht noch dazu, weil ich jetzt gerade gesagt habe, bei jeder meiner Entscheidungen, da muss man sich vielleicht auch, oder lade ich auch immer ganz, ganz herzlich zu ein, sich da wirklich mal Gedanken zu machen, in welchen Bereichen in unserer Gesellschaft das Geschlecht keine Rolle spielt. Ja, ist einem vielleicht auch immer erstmal nicht so bewusst. Das ist in meinen Fortbildungen immer eine Aufgabe. Und da hatte ich neulich mal zwei junge Frauen, die dann daran irgendwie gearbeitet haben und wo dann die eine irgendwann feststellt, ich habe was gefunden beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt ist es egal, ob ich männlich oder weiblich bin oder was auch immer. Und dann sagte dann die andere, naja, also letztes Mal beim Zahnarzt, da wurde mir sofort so ein Zahnbleaching empfohlen. Ich weiß nicht, ob das auch einem Mann sofort empfohlen worden wäre. Ne? Also dass es wirklich einfach in allen Bereichen so ist, dass wir in allen Bereichen abhängig von unserer Geschlechterzugehörigkeit irgendwie behandelt werden oder auch das Gefühl haben, uns verhalten zu müssen.
Also gibt's, ich habe jetzt auch ganz doll überlegt, meinst du, es gibt keinen Bereich? Also bist du schon mal auf einen Bereich gekommen, wo du sagen würdest, da ist es losgelöst oder eigentlich, gut, dann nicht mehr der Zahnarzt. Also gibt's gar keinen?
Eigentlich nicht so richtig, ne? Also, beziehungsweise natürlich, der Zahnarzt sagt ja auch nicht jedes Mal, irgendwie, du bist eine Frau und weiß ich nicht, du interessierst dich für dein Äußeres, du willst bestimmt deine Zähne bleachen. Dann, es muss natürlich nicht immer so sein, aber es kann natürlich in allen Bereichen eine Rolle spielen. Und ich glaube, in der Fortbildung ist damals dann rausgekommen, naja, ich sag mal, die Gesetze, die sind vielleicht geschlechtsneutral. Aber ansonsten, ja, ist ganz, ganz schwierig. Aber bin ich auch völlig offen. Vielleicht fallen ja auch noch anderen Menschen Bereiche ein, aber es ist echt spannend, da mal hinzuschauen.
Ja, dann dürfen Sie uns das gerne schreiben, auf jeden Fall, wenn noch Bereiche einfallen. Aber genau. Also jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich nach dem Zuhören noch, ich will nicht sagen pessimistischer, aber jetzt habe ich noch ein größeres Fragezeichen, nachdem es mir jetzt nochmal so bewusst geworden ist, wie verzwickt die Situation ist. Wie kommen wir denn da raus? Also wie kommen wir denn aus der Situation raus, wenn ich mir jetzt aber vornehme, ich möchte, dass mein Kind oder die Kinder in meiner Kindergruppe geschlechtssensibel begleitet werden?
Also natürlich, ne, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, es geht immer alles irgendwie bei uns los. Und wenn ich sage, dass eben Erwartungshaltungen irgendwie so der springende Punkt meistens sind, dann geht es da natürlich los, ne, mal die eigenen Erwartungen zu reflektieren und zu gucken, wenn ich eben glaube, dass ich total offen bin und dass ich überhaupt nicht stigmatisierend irgendwie mich im Alltag verhalte, mal hinzugucken, wirklich, ja, ist es denn echt so? Ne? Sich den Alltag, den Alltag mit den Kindern dahingehend echt mal anzugucken. Und wirklich, ja, also ich sag mal so ein Beispiel in der Kita, ja, in allen Bereichen mit Kindern, es geht ja damit los, wie wir Kinder ansprechen. Und wir alle kennen irgendwie dieses, naja, der Indianer kennt keinen Schmerz, ne, dass man das vielleicht nicht unbedingt so sagen sollte. Aber auch wenn ich das für mich irgendwie präsent habe und so einen Satz zum Beispiel nicht sage, auch ohne diesen Satz schwingt genau das, was der meint, eben total häufig mit. Ne? Also, dass ein Mädchen vielleicht sensibler behandelt wird als ein Junge. Oder auch so, ja, ich mache ja auch immer ganz, ganz viel mit Kommunikation. Da ist natürlich auch, ne, Sprache ist ein Riesenthema, könnte man jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Aber dass zum Beispiel so ein Junge auch eher hört, boah, ist das ein cooles T-Shirt? Und ein Mädchen im Gegenteil dazu eher hört, ach, ist das ein süßes T-Shirt? Ja, also auch so, es sind auf der einen Seite die Worte, es ist aber auch die Stimmlage. Ne? Also wie begrüßt du morgens die Jungs und die Mädchen? Also da einfach mal so in die Beobachtung zu gehen. Was sind da vielleicht für Unterschiede in meinem Alltag, ne? Ohne sich, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ohne sich sofort jetzt irgendwie Stress zu machen, ohne jetzt zu sagen, ah, jetzt habe ich das gehört, ich bin jetzt total motiviert, ab morgen mache ich alles anders, sondern echt erstmal zu beobachten und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, wo behandle ich die Kinder vielleicht wie, ne? Wo behandle ich sie vielleicht unterschiedlich? Ja, noch so ein Beispiel ist immer, wenn ein Junge neu in die Kita kommt, wird dem vielleicht mal zuallererst die Bauecke gezeigt, ja, weil man irgendwie erstmal die Erwartung hat, dass das der Bereich ist, in dem der Junge sich wohlfühlt, ne, das ist Doing Gender, das sind die Erwartungen. Und da kann man eben, und im Alltag zu Hause natürlich genauso, einfach echt mal hinschauen, welche Erwartungen habe ich an die Kinder und wie zeigt sich das? Also wie spüren die Kinder irgendwie diese, ja, vielleicht auch unbewussten Erwartungen von mir? Also das denke ich, ist ja so für die geschlechtersensible Arbeit erstmal so der allererste Schritt. Klar, also dazu gehört dann natürlich auch immer, wenn man schon am Reflektieren ist, natürlich, wie bin ich selbst aufgewachsen? Was sind denn meine Bilder von Geschlecht? Ne? Also was habe ich da gelernt? Das ist natürlich der ganze Apparat, der da dazu gehört.
Du sagtest gerade, man soll sich nicht stressen, sondern halt erstmal beobachten, also achtsam mit sich sein. Klar, wie du auch sagst, die Reflexion zurückblicken, um dann erstmal so diesen Ist-Zustand anzuschauen. Und ich muss dir ehrlich sagen, mich hat das eine Zeit lang schon ganz schön gestresst. Wenn ich mich darauf fokussiere, ui, dann merke ich einfach an so vielen Stellen, dass es so ein Dilemma ist, da überhaupt ja irgendwie entkommen zu wollen, sage ich jetzt mal. Also, dass mir das auch Tio schwerfällt, sowohl zu Hause wie auch in der Einrichtung, weil es einfach an so vielen Punkten noch lange nicht so ist, wie ich es mir wünsche oder wie ich es mir vorstelle. Und da ja auch unbewusst mit reinspielt, erstmal unbewusst, aber dann, wenn man es sich dann länger anguckt, wird es ja auch zu sowas Bewussten, wie wir Kinder manchmal auch versuchen zu schützen, einfach, dass sie durch andere nicht diskriminiert werden. Also kommen wir mal zu diesem Beispiel mit diesem Kleid. Ich kann mich gut daran erinnern, als mein Sohn damals in die Einrichtung gegangen ist, da war er so 2. Und er wollte halt gern Kleid anziehen mit roten Herzen. Und ich fand das so toll, weil warum auch nicht? Also was heißt, ich fand es toll? Ich fand es genauso toll wie was anderes. Es war halt einfach so, ich gedacht, na klar, zieh an, was du möchtest. Und doch hatte ich so Sorge, oh Mann, was ist denn, wenn er jetzt das ausleben möchte? Also ausleben, er will einfach was anziehen. Also ich mache es doch, glaube ich, auch schon größer, als es eigentlich ist, aus seiner Sicht. Ne, schon, aber die ganz, also dieses größer machen, weil diese Vorsicht, diese Sorge schwingt ja da auch schon mit, weil ich halt wirklich die Sorge hatte, was ist, wenn andere ihm sagen, und so, dann setzt sich die Erfahrung ja fest. Und vor der Erfahrung möchte ich mein Kind oder auch Kinder in der Gruppe, also allgemein Menschen ja schützen vor so Momenten, wo andere irgendwas über sie oder ihn sagen, was halt, ja, wehtut, was halt prägt. Und zu meiner Freude, also ich habe das wirklich sehr beobachtet, aber das ist ja schon mehr, als wäre es was anderes gewesen. Von daher fällt ja einfach schon auf, wie ich die Situation nicht für total normal einschätze. Also da haben wir es ja schon, würde ich sagen. Und genau, zum Glück ist halt nichts passiert. Zum Glück hat er eine Einrichtung, ist er in eine Einrichtung gegangen, wo das wirklich ganz, also wo es keine Rolle gespielt hat und wo alle Kinder zu diesem Zeitpunkt noch, weil später ändert es sich natürlich, also wenn Kinder älter werden in der Grundschule, wird es schon mal so ein bisschen anders. Ja, aber ich war da erleichtert, aber hätte ich gewusst, ne, es wäre woanders gewesen, also hier beispielsweise jetzt in Spanien, glaube ich, würde ich meinem Kind davon abraten, um es davor zu beschützen.
Ja, klar, total verständlich, ne?
Aber was macht man da? Weil du merkst ja, ne, schon allein, wie ich jetzt gestottert habe bei der Erzählung der Geschichte, was mir dabei alles einfällt. Mir fällt dabei halt ein, okay, diese Vorsicht, die man selbst spürt, dieses, man beobachtet und nimmt ja, bewertet ja schon. Also da steckt ja so viel von einem selbst schon mit drin. Wie kann man mit so einer Situation umgehen? Was würdest du denken? Also was sind dir für Gedanken durch den Kopf gegangen?
Ja, also als erstes mal finde ich dieses größer machen, was du gesagt hast, ne, das ist ja auch total menschlich. Und das kommt natürlich daher, weil es eben einfach noch nicht total normal ist. Von daher finde ich auch, also na klar, genau wie du sagst, da geht es irgendwo los, dass es für mich nicht das Normalste der Welt ist, wenn irgendwie mein Sohn ein Kleid trägt. Finde ich auch immer spannend, spreche ich auch ganz häufig in den Fortbildungen immer an. Ne? Man kann das auch häufig leichter sagen bei den Kindern, die irgendwie in der Einrichtung sind, bei den eigenen Kindern, ja. Aber es ist total menschlich und dann finde ich das auch in Ordnung oder finde ich persönlich das auch wirklich wichtig, dass man sich die Gedanken darum macht, ne? Weil man ja eben nicht möchte, dass die Kinder da schlechte Erfahrungen machen. Also genau wie du gesagt hast, finde ich menschlich und finde ich tatsächlich auch gut so, auch wenn es natürlich ja irgendwie der Traum wäre, dass es irgendwann nicht so ist. Aber so weit ist die Gesellschaft einfach noch nicht. Das ist klar. Und ja, also ich sag mal so, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich irgendwie in einer Einrichtung bin und dann erlebe ich das, dass ein Kind dann einen Jungen auslacht, weil der ein Kleid trägt. Also ich sag mal, als allererstes wäre natürlich irgendwie die Frage, wie geht man denn generell mit solchen Situationen um, ne, in denen ausgelacht wird? Also an der ersten Stelle steht für mich dann auf jeden Fall immer das ausgelachte Kind zu schützen, ne, indem ich mich da ganz klar positioniere, um eben genau diese Erfahrung, dass das Kind diese Erfahrung eben nicht mit integriert. Ne? Wenn ich ein Kleid trage, werde ich ausgelacht und ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ne? Also, dass ich mich ganz klar positioniere und dem Kind auch durch meine Haltung eben verdeutliche, dass es nicht in Ordnung ist, dass es ausgelacht wird. Ja, also, dass das auch nicht das Normale ist. Ne? Also, das heißt, ich nutze ja wahrscheinlich irgendwie idealerweise auch eine Art von positiver Kommunikation, weil einfach nur, wenn ich sage, wenn ich zu dem anderen Kind sage, ja, du sollst ihn nicht auslachen, ne, dann wird ja auch wieder nur das unerwünschte Verhalten, sag ich mal, bestärkt. Das wollen wir ja auch nicht. Also, dass ich natürlich in dieser Situation ganz klar sage, ich möchte, dass wir hier alle freundlich miteinander umgehen. Und mir ist wichtig, dass wir uns alle so akzeptieren, wie wir sind, ne? Weil so wie wir sind, sind wir toll. Also, wie auch immer, ich da kommt natürlich auf die Situation an und was da meine Worte sind. Aber das finde ich erstmal das Wichtigste, dass das klar gemacht wird, auch in dieser Situation, ne, was wir eben wollen, was wir hier für einen Umgang miteinander haben wollen. Und natürlich empfiehlt es sich dann auch nochmal, wie gesagt, kommt auf die Situation an, aber mit dem Kind, das ausgelacht wurde, vielleicht nochmal, auch immer je nach Alter, ne, aber nochmal ins Gespräch zu gehen und dem auch wirklich zu verdeutlichen, ich passe auf dich auf, ne, du bist gut, so wie du bist und du bist hier in Sicherheit, du darfst hier sein, wie du bist. Und ich finde, das kann man auch so in aller Deutlichkeit sagen, ne? Du bist hier geschützt, du bist in Sicherheit, weil das ja irgendwie erstmal das ist, ja, was für uns alle Menschen eben das Wichtigste ist, ne? Wäre dann auch das, was man den Eltern vielleicht so mitgeben könnte, ne? Aber was genauso wichtig ist, also wie gesagt, als erstes klar das Kind schützen, was da ausgelacht wird. Aber dann finde ich es auch wichtig und das ist aber auch schwierig, finde ich häufig, dass auch das andere Kind. Also es sollte sowieso jetzt nicht einfach nur Ärger kriegen, ne? Wie gesagt, hier, du sollst nicht auslachen oder sowas. Das ist ja seltenst zielführend. Aber gerade auch bei so einem sensiblen Thema trotzdem noch ja auch auf das Kind einzugehen und eben sich selbst klarzumachen, dass dieses Kind jetzt nicht über den Jungen in dem Kleid lacht, weil es irgendwie bösartig ist, sondern weil es eben selbst mit dieser Überzeugung irgendwie aufwächst, weil es die irgendwo her hat, ne? Weil es ja nichts ist, was es sich selbst ausgedacht hat, dass es irgendwo herkommt. Ne? Und da, wie gesagt, finde ich, ist es nicht unbedingt der hilfreiche Weg, auch einfach zu sagen, ja, hör auf zu lachen, Jungs dürfen Kleider tragen, weil davon hat das Kind nichts. Ne? Dann lernt es ja eben auch nicht, sondern eben wirklich auch mit dem Kind empathisch und sensibel umzugehen und klar, je nach Alter, ne, ins Gespräch zu gehen, wie kommst du denn da drauf oder was findest du denn da dran so lustig oder ja, was wäre denn, wenn alle Jungs Kleider tragen würden oder vielleicht, keine Ahnung, ne, wie du auch gerade gesagt hast, das Kleid ist doch total schön, mir gefällt es total gut oder weiß ich nicht, ich finde ja persönlich immer, deshalb ist das auch so ein Thema, was ich so gut finde, dieses Jungs oder Männer in Kleidern, Kleider sind halt einfach total bequem, da zwickt kein Hosenknopf oder sowas, ne? Also, dass man da eben mit dem Kind auch wirklich ins Gespräch geht, dass es eben die Möglichkeit hat, auch eine andere Sichtweise einzunehmen und ihn nicht einfach nur dieses Auslachen, dieses Verhalten abzustellen. Ja, also das finde ich ganz, ganz wichtig. So würde ich in diesem Moment vorgehen, ne? Und dann sind da ja, na klar, noch unzählige tolle, wirklich, wirklich tolle spielerische Übungen, die man so mit den Kindern machen kann. Natürlich auch, um so eine Situation aufzuarbeiten. Ne? Also im Nachhinein kann man dann natürlich ganz tolle Sachen machen, aber man kann das auch eben einfach präventiv, ne? Wenn ich mich entscheide, dass ich da auch einen Fokus setzen möchte, irgendwie diesen Schwerpunkt auch bei mir, wenn ich das in meine Pädagogik mit einfließen lassen möchte, kann ich auch präventiv Übungen immer mal wieder mit den Kindern machen. Also ich überlege gerade, was, ja, so eine meiner Lieblingsübungen, mit der ich schon total schöne Erfahrungen gemacht habe, ist einfach so ein kleines Was wäre, wenn, ne, dass die Kinder sich mal überlegen können, was wäre, wenn ich einen Tag, ja, zum anderen Geschlecht gehören würde, ne? Was wäre, wenn ich einen Tag ein Junge wäre? Was wäre, wenn ich einen Tag ein Mädchen wäre? Und da mal so hinzugucken, ja, wie würden die anderen Leute mit dir umgehen? Wie würde dich deine Mama morgens wecken? Oder was würde sie dir für Kleidung rausgeben? Was würdest du anziehen wollen? Ne? Wie würden dich die Leute, wie gesagt, in der Kita begrüßen? Oder solche Dinge. Was würde ich machen über den ganzen Tag hinweg? Und ja, da habe ich zum Beispiel mal ein Mädchen erlebt, das dann irgendwie erzählt hat, wenn ich ein Junge wäre, dann würde ich nach ganz oben aufs Klettergerüst klettern. Ja, weil in ihrer Vorstellung, in ihrem Bild waren es immer nur die großen, starken, coolen Jungs irgendwie, die da das Klettergerüst ganz hoch geklettert sind. Und dann haben wir dann darüber gesprochen, ne? Warum machen das eigentlich nur die Jungs? Oder ne? So dieses Gefühl von, ich bin heute mal ein Junge, ne? Ich stelle mir das mal vor, wie ich als Junge dieses Klettergerüst hochgeklettert bin. Dann habe ich mich einmal gesehen, wie ich dieses Klettergerüst hochkletter. Na, und dann hat sie es auch selbst probiert, ja, mit diesem vermeintlich jungenhaften Mut, den sie irgendwie durch diese Übung gekriegt hat. Und das, finde ich, sind eben einfach ganz, ganz tolle Übungen, die man natürlich immer irgendwie auch gut angepasst, altersgemäß mit den Kindern machen kann, dass die da so eine Sensibilisierung eben auch erfahren und nicht nur dieses Belehrende, du darfst aber nicht, du sollst nicht. Und ne, das finde ich super wichtig. Und das ist eben auch schwer, gerade wenn, wie gesagt, ein Kind, das man ja schützen möchte, ausgelacht wird, dann nicht zu dem anderen zu gehen und da eben so, ne, zu schimpfen und da irgendwie zu bestrafen sowieso, ne, also irgendwie in die Richtung. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das Kind den gleichen sensiblen Umgang eben verdient hat. Ja.
Und wenn ich sogar, also ich bin ja da total bei dir, genauso auch bei Aggression, bei Wut. Es sind immer beide Kinder, wenn man jetzt in so einem, wir denken, also ich denke gar nicht im Täter-Opfer Geschehen, sondern aber in diesem Geschehen, dass beide Kinder betroffen sind und auch das Kind, was gelacht hat, wurde vielleicht selbst schon mal ausgelacht. Also das sind ja oft genauso, wenn du sagst, nicht schimpfen, sondern eben hinzugehen und mit dem Kind darüber zu sprechen und mal zu hinterfragen, was ist das? Also was ist dir dann mal passiert damit? Findest du das komisch? Warum findest du das denn komisch? Und man kommt nicht selten darauf zu sprechen, dass das Kind dann halt auch sagt, ja, aber das macht man nicht, weil, oder der und der hat mir mal gesagt, das und das dann so hin zu hinterfragen. Und eben bei dem Klettern ja genauso, da war ich gerade auch total bei und habe gedacht, ja, man könnte ja dann auch genau schauen, wer traut sich denn aus der Kindergruppe bis wohin? Ach, schau mal, und der junge André so und so, der traut sich nur bis dahin und das Mädchen traut sich bis dahin, um sowas eben aufzubrechen, ja. Und sich nicht immer nur zu merken, wer ist jetzt laut, wer ist kräftig, wer ist mutig und wer ist leise, ja. Und wer ist zurückhaltend. Und ich finde auch immer so ein ganz wichtiges Beispiel sind die Farben. Also wie oft habe ich es bei meinen Kindern erlebt, dass die Farben so eine Rolle gespielt haben ab einem bestimmten Alter. Und ich immer wieder gesagt habe, Farben sind für alle da. Es gibt keine Jung- und Mädchenfarben. Und ich bin da fast irre geworden, weil ich immer wieder gesagt habe, nein, entscheide dir, was dir gefällt. Guck, was möchtest du? Nicht, was möchte deine Freundin oder was denkst du, denkt der. Sondern fühl mal in dich, wenn du die Farben dir anguckst und fühl, welche Farben gefallen dir am meisten. Und das immer wieder zu üben und immer wieder darauf zurückzukommen, schau auf dich, schau, was magst du nicht, was eventuell dem und dem gefallen könnte. Und dann kommen wir ja auch häufiger an den Punkt, dass es anders ausgeht, als man auf dem ersten Blick gedacht hätte, dass, ja, wofür sich jetzt ein Kind beispielsweise entscheidet. Und das ist aber auch, meine ich, so wie ich es beobachten durfte die letzten Jahre, auch wirklich abhängig ist von Situationen, weil es gibt Phasen, da möchten wir halt so dazugehören. Und dann passen wir uns auch mal eine Weile an und sagen, ich möchte jetzt so aussehen wie meine beste Freundin. Und dann spielt vielleicht gerade ein Junge bei einem Mädchen eine besondere Rolle und auf einmal spielen halt die Dinge wieder eine Rolle, die er spielt, um sich da wieder zugehörig zu fühlen, das halt auch einfach ausprobieren zu können.
Ja, und weißt du, ich finde, es ist ja auch total in Ordnung, wenn das Mädchen gerne rosa mag und nur Kleider trägt, ne? Also es geht ja auch gar nicht darum, dass sie alle gleich sein sollen oder sowas. Es geht ja nur um die gleichen Möglichkeiten und dass man eben genau dieses individuelle entscheiden. Ich suche jetzt aus, welche Farbe mir gefällt. Nicht
genau.
Aus, weil ich glaube, ich muss. Ne? Aber
genau.
Wenn ich Junge blau als Mädchen rosa, spricht ja gar nichts dagegen, wenn ich das mag. Ne?
Das genau, aber so das ist ja so schwierig und das ist, glaube ich, auch das, was ich vorhin meinte, dass wenn ich mich damit beschäftige, es mich wirklich so innerlich ein bisschen kirre macht, weil geh einkaufen zu einer großen Kette. Also ich gehe jetzt mit meinem Kind in einen großen Laden mit den zwei Buchstaben beispielsweise und ich komme rein. Ich muss mich ja entscheiden. Also das ist was, was mich wirklich, oder wo ich mich frage, warum sind wir da noch nicht angekommen, dass es geradeaus eine Abteilung gibt, wo es Basic-Klamotten gibt, einfach Basic-Klamotten, ich sag mal jetzt geschlechtsneutral oder sensibel, wie auch immer, aber einfach Kleidung, die Farben hat und schlicht ist. Und dann darf es ja gerne auch noch ein paar Regale geben, wo vielleicht, weil der eine halt eher noch Rüchen mag und Prinzessinnen und vielleicht, also das fehlt mir so und ich warte wirklich auf den Tag, dass eben auch große Ketten sagen, wir verabschieden uns von dieser Trennung und ich frage mich, wie lange wird das noch dauern? Was denkst du?
Vor allem, ich möchte gerne noch hinzufügen, ich finde das gerade jetzt im Moment, wo auch keine Geschäfte offen sind, wo man, wenn dann online einkaufen muss, da finde ich es sogar fast noch prägnanter, weil du ganz klar anklicken musst, Damen, Herren, Jungs, Mädchen, ne? Also da ist es, das finde ich auch nochmal, für mich war es fast noch stärker dadurch irgendwie. Ja. Und ich meine, es ist einfach, ne, ich finde es erstmal wichtig, sich selbst klar zu machen, das ist alles Marketing. Es geht dabei schlichtweg nur um Geld, ne? Also diese, dass du die verschiedenen Abteilungen hast und die Kleidung irgendwie verschieden gestaltet ist und so weiter. Und ja, aber auch, dass es die gleichen Produkte gibt, also eins zu eins das gleiche Produkt, nur in einer anderen Farbe und einmal ist ein Pirat drauf und einmal eine Prinzessin, ne? Irgendwie Haarshampoo für Prinzessin oder für Piraten oder sowas. Naja, klar, geht ja nur darum, dass du als Mutter mit einem Sohn und einer Tochter dir zwei verschiedene Shampoos kaufst, weil es ist ja nicht möglich, dass das Mädchen sich mit dem Piratenshampoo die Haare wäscht. Ne? Also erstmal, dass das einem selbst irgendwie so klar ist, dass es dabei auch so viel echt einfach um Geld geht. Und ja, ansonsten, wie lange das dauern wird, also ich sag mal so, ich finde, das ist ja durchaus auch schön zu beobachten, dass es da gerade schon auch immer mehr Menschen gibt, die dahingehend eben auch sensibilisieren. Also habe ich natürlich leider keinen Namen parat. Ich habe das neulich eben auch auf Instagram mal gesehen. Da war ein junger Mann, der jetzt für Zalando, glaube ich, irgendwie Werbung machen soll oder eine Kollektion entwerfen soll oder so. Und der hat dann eine Umfrage gemacht, so Leute, was ist euch wichtig, wenn ich mit denen zusammenarbeite? Und dann hatte er irgendwie so einen Kommentar geteilt, da stand dann irgendwie Break Gender Rules, ab ins Kleid oder sowas. Ne? Und er hat dann gesagt, ja, okay, finde ich total cool, stehe ich total dahinter, mal gucken, ob ich bereit dazu bin und so. Ne? Also es braucht eben auch einfach die mutigen Menschen, die damit eben rausgehen. Ne? Also ich weiß nicht, der Chef bei mir im Friseurladen, der trägt immer so eine, so jetzt nicht so Abendkleidmäßig, der trägt so T-Shirt-Kleider, ne? Aber trotzdem ein Bart und Turnschuhe, also sieht ansonsten völlig typisch männlich aus, aber trägt eben einfach die Kleider völlig selbstbewusst, weil er auch sagt, er ist einfach super bequem. Es braucht eben einfach uns alle, ne, die mutigen Menschen, die das eben genau so leben, wie sie das für sich vielleicht entscheiden. Oder eben, und das finde ich schon auch einen wichtigen Punkt, also ganz häufig ist es ja dann auch so, dass dann vielleicht auch kritisiert wird, das ist jetzt aber übertrieben, ja, also dass man da jetzt übertrieben sensibel ist oder ne, weißt du, was ich meine? Dass man es jetzt so in eine Richtung so besonders stark betont und dass man dann, ganz viele sagen dann auch immer, naja, aber es sollte doch irgendwie die Mitte sein. Das habe ich mal erlebt, da habe ich irgendwie so ein Beispiel irgendwo gepostet, dass man so ein Kinderbuch mal umschreiben kann und mal die Prinzessin den Prinzen retten lässt oder sowas. Und dann hieß es dann, ja, aber wie wäre es denn, wenn die einfach alle neutral sind? Ja, klar, wäre das Optimum, aber wie gesagt, weil wir so weit eben noch nicht sind, ist es eben wichtig, dass man auch in die eine Seite dann eben mal ganz, ganz deutlich ist, weil wir jetzt einfach lange, lange Zeit stark in die eine Richtung tendiert haben und dann eben einfach wirklich mal in die andere. Ne? Und das ist eben gerade auch bei den Kleidungen und so weiter, ist es, finde ich, ist das natürlich ein toller Weg, ne? Dass man das eben zeigen kann. Aber ich sag mal so, wenn du mich ganz ehrlich fragst, wann das aufhört, ich kann mir kaum vorstellen, dass das tatsächlich irgendwann nicht mehr so ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es, ja, wie gesagt, ist natürlich auch die Frage, muss es ganz aufhören? Ich finde auch so eine Lösung, wie du es gesagt hast, ne, dass es irgendwie neutrale Basics gibt und dann darfst du dich trotzdem noch entscheiden, will ich die typisch männlichen, die typisch weiblichen Sachen anziehen? Klar, ne, das wäre natürlich ideal. Ansonsten darf es diese unterschiedlichen Dinge ja natürlich auch geben, damit wir die Entscheidungsfreiheit haben. Ja. Aber ja, es braucht uns alle, die wir mal im ersten Schritt sensibel sind und dann eben damit tatsächlich uns auch trauen, als Vorbild, ja, nach draußen in die Welt zu gehen.
Ich glaube, das ist halt einfach, ja, wenn ich jetzt darüber so nachdenke, auch so wichtig, sich das einfach zu trauen und auch Dinge aufzubrechen und vielleicht auch einfach, wenn es mich stört, wie es mich jetzt zum Beispiel stört, wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich eben mit meiner Tochter zuerst durch die Abteilung, wo eben mehr die blauen und Grüntöne sind und guck, was wir so finden und danach noch in die andere Abteilung. Also man kann es ja auch einfach mal anders machen und sich beobachten und schauen, wie würde ich es denn normalerweise machen. Oder wenn ich Handtücher kaufe, bewusst auch mal die Farben zu wechseln, weil ich vielleicht intuitiv schon dem Jungen eher rot zu blau zu schreiben und dem Mädchen rot, das vielleicht auch einfach mal zu wechseln. Also ich mache das wirklich manchmal ganz, ganz bewusst, wenn ich Becher austeile oder sowas. Dann denke, ich würde jetzt so intuitiv das so und so zuordnen, weil ich schon höre, ich will aber, dann lasse ich es drauf ankommen. Und teile die Becher wirklich einfach mal wirklich wie mit Augen zu aus und sage dann, aber es ist doch nur eine Farbe. Und wir können ja gucken, ob wir tauschen können. Aber oft wird es ja dann auch angenommen. Also nicht dem Konflikt aus dem Weg zu gehen und es gleich so zu machen, weil wir schreiben automatisch irgendwie zu und rollen den Teppich so aus, sondern es einfach auch mal anders zu machen, konträr zu machen. So wie ich mich morgens auch entscheide, habe ich heute Lust auf eine Hose oder habe ich Lust auf einen Rock? Habe ich Lust auf eher skatermäßig lässig auszusehen oder möchte ich mir heute Lippenstift aufsetzen und einfach das ausleben zu können, dass das jedem Menschen zur Verfügung steht? Das wäre so mein Wunsch.
Genau, und das ist, finde ich, hast du total schön auch zusammengefasst, ne? Weil das ist ja im Grunde das, worum es bei der geschlechtersensiblen Pädagogik geht, ne? Es geht ja eben nicht darum, wie gesagt, alle gleich zu machen oder sowas. Alle sollen sich jetzt, die Jungs sollen rosa, die Mädchen sollen Fußball, ne? Sondern eben dieses, die Möglichkeiten zu erweitern, zu zeigen, die Jungs können auch aus einem rosa Becher trinken oder so, ja, um bei dem Klischee einfach zu bleiben. Das ist so wichtig, diese Möglichkeit zu eröffnen, den Kindern zu zeigen, du hast alle Möglichkeiten. Weil das ist ja irgendwie so die Schwierigkeit, ne? Also ich sag mal, wenn wir sagen, dass sowas die Kinder irgendwie so doll prägt, es ist ja wahrscheinlich eher nicht so, dass irgendwie eine junge Frau sich überlegt, ich werde Pilotin, und dann denkt sie sich, ach nee, Mist, das ist ja irgendwie ein Männerberuf, ich werde doch nicht Pilotin. Also so funktioniert es ja meistens nicht. Es ist ja eher so, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, Pilotin zu werden, weil das eben völlig unbewusst, weil sie das von Anfang an mitbekommen hat durch Bilderbücher, Materialien und so weiter, dass Pilot irgendwie ein Männerberuf ist. Ne? Und das ist genau das, dass wir den Kindern von Anfang an zeigen, ja, dieses Handlungsspektrum irgendwie zu erweitern, zu zeigen, alle Möglichkeiten sind für dich da. Du kannst dich total gerne entscheiden, ne? Aber es sind alle Möglichkeiten da. Und das eben auch immer wieder aktiv zu betreiben, so wie du es gerade gesagt hast, ich gehe dann eben auch mal und schaue mit der Tochter erstmal die Blau-Grün-Töne an, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, das einfach nur zu tolerieren reicht nicht, sondern wirklich immer wieder aktiv dem Kind zu zeigen und auch immer wieder aktiv anzubieten, weil der Junge, der noch nie ein Kleid gesehen hat, der kann sich ja vielleicht auch nicht dafür entscheiden, dass er gerne ein Kleid tragen würde. Ja, also ganz aktiv da Angebote zu machen und eben den Kindern die Möglichkeit geben, mal zu entdecken und wirklich mal rauszufinden, was gefällt mir eigentlich gerne, was gefällt mir eigentlich gut, was mache ich gerne. Ja, also von Anfang an die Kinder dabei zu begleiten, diese Stereotype aufzubrechen und eben, wie gesagt, Möglichkeiten zu erweitern. Also das ist ja so der Kern eigentlich, das ist ja das, was die geschlechtersensible Pädagogik will, was eben auch häufig missverstanden wird, weil es dann häufig heißt, wollt ihr jetzt alle Geschlechter auslöschen oder sowas, ne? Sollen wir jetzt alle gleich sein? Nee, darum geht's nicht. Alle sollen so sein, wie sie eben sein wollen. Aber so ist es ja eben erstmal in der Gesellschaft nicht, sondern dabei sollen die Kinder von uns begleitet werden. Bei der Entdeckung ihrer Geschlechteridentität. Also, ob ich jetzt sagen will, ich komme irgendwie als Mädchen auf die Welt und ich möchte dann aber kein Mädchen sein. Oder auch einfach, was ist denn meine Definition von Mädchen? Wie lebe ich denn meine Weiblichkeit aus? Ne? Dass man da die Kinder unterstützt. Ja, dazu entdecken, sich zu entwickeln. Und das ist ja übrigens auch, finde ich auch immer noch mal wichtig, das ist ja auch tatsächlich ein ganz klarer Auftrag, dass wir die Kinder dabei unterstützen sollen, die eigene Geschlechteridentität zu entwickeln. Ne? Und dazu gehört genau das, was du gerade gesagt hast, aktiv auch mal zu sagen, ich mache es heute mal andersrum.
Oder ich frage mal, ne, das mache ich zum Beispiel auch total gerne, wenn wir über Hochzeit sprechen. Also meine Kinder kommen ja, also irgendwie kommen alle Kinder ja mal in dieses Alter von wegen, auch vielleicht heirate ich mal oder vielleicht kriege ich irgendwie Kinder und es wird so zum Thema. Und dann ja, merke ich, mache ich das bewusst, aber ich breche es für mich damit ganz, ganz bewusst auch auf, dass ich dann halt auch frage, ja, vielleicht heiratest du mal vielleicht einen Mann oder eine Frau. Also allein diese Möglichkeit immer nochmal auszusprechen, die halt in meiner Kindheit gar nicht für mich im Rahmen, also gar nicht im Kopf gewesen war, ne? Und dann kommt mittlerweile auch gar kein, nee, eigentlich nicht mittlerweile, sondern noch nie kam da, wie so eine Frau, sondern ja, vielleicht eine Frau, vielleicht ein Mann. Also dass das so natürlich sein darf, ne?
Ja, genau, ne? Und bei manchen ist es vielleicht so, dass dann erstmal, hä, Quatsch, warum denn eine Frau? Natürlich heirate ich einen Mann. Aber, und wenn es mit der Zeit dann eben doch auch passiert, ja, dass die Kinder das eben lernen. Du hast hier alle Möglichkeiten. Und wenn du da so vorgehst, dann haben deine Kinder vielleicht irgendwann weniger Sorge, dann tatsächlich mal gleichgeschlechtliche Partner und Partnerin nach Hause zu bringen, weil es von Anfang an eben einfach diese Möglichkeit gegeben hat. Und das finde ich eben so wichtig. Was dann daraus passiert, ja, was die Kinder dann damit machen, ist ja völlig egal, wenn sie zu 100% jedem Klischee entsprechen, ist ja auch okay.
Ja, total. Ja, aber es ist schön, dass du das so sagst. Ja, das ist total spannend und sich auch dessen bewusst zu sein und auch drüber nachzudenken, was macht es denn mit mir? Also auch das nicht zu übertragen, aber dann auch wahrzunehmen, huch, vielleicht würde das auch was mit mir machen, würde auf einmal mein Sohn einen Mann nach Hause bringen. Vielleicht würde das auch die erste Zeit was mit mir machen, aber das nicht überzustülpen oder auf ihn, auf seine Schultern zu übertragen, sondern dann mit mir ins Gericht zu gehen und zu gucken, hey, warum findest du das jetzt komisch? So hast du doch jahrelang gesagt, hä, ist voll in Ordnung und auf einmal findest du es nicht in Ordnung. Also auch das wäre ja natürlich und das dürfte ja auch sein.
Man macht sich ja auch Sorgen. Also das war ja das, was du vorhin bei dem Beispiel hattest mit dem Auslachen. Ja, na klar macht man sich als Elternteil ja auch Sorgen, wie es den Kindern irgendwie geht, ne? Und das ist ja alles völlig in Ordnung. Na klar, ne? Aber eben auch da wieder bei sich anzusetzen, genau wie du es gerade gesagt hast und eben nicht bei den Kindern irgendwie da irgendwas ändern zu wollen, ne?
Super spannend. Ja, total. Also ja, hat mich gerade sehr, sehr bereichert, unser Austausch, unser Gespräch. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage an dich. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, was war so dein größter Aha-Moment in der Auseinandersetzung mit dem Thema? Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du sagst, wow, da hattest du so einen Moment von Gänsehaut oder auch von krass, so mache ich das.
Ja, ich muss es dann nochmal, es war diese Fortbildung hier, die ich damals als Schulsozialarbeiterin besucht habe, bei diesem unglaublich tollen Referenten, der mich da so begeistert hat, als ich das erste Mal gemerkt habe, ach krass, das ist echt ein wichtiges Thema, ne? Da waren das so die Kleinigkeiten, dass wir unsere, also dieser Gedanke, das, was ich vorhin schon erzählt habe, nee, Toleranz, Offenheit bringt nichts. Für das Kind, was sich irgendwie unsicher fühlt, unwohl fühlt, ich muss das Kind einladen, sich bei mir öffnen zu können, sich so zu zeigen, wie es eben ist. Das war so dieser Punkt, glaube ich, dass diese Einladung von mir kommen soll. Und da haben wir dann beispielsweise, ja, es sind die totalen Kleinigkeiten. Wir haben dann so eine Regenbogenflagge an unser Büro geklebt und wir haben einfach unsere Jungs- und Mädchen-AG in Jungs-Sternchen, Mädchen-Sternchen-AG umbenannt. Und ich meine, es hat sich überhaupt nichts verändert. Es ist gar nichts passiert. Es machen immer noch genau die gleichen Kinder. Aber es ist so, das war dann unsere Haltung, war in dem Moment ganz präsent für alle Kinder. Und das fand ich ganz, ganz wichtig, dass ich da, ob dann eben, wie gesagt, was passiert oder nicht, ist völlig egal, aber dass das den Kindern klar ist, dass sie bei mir eben sein können, wie sie wollen. Das war so für mich in dieser, wie gesagt, tollen Fortbildung echt so der Aha-Moment, glaube ich, der dann bei uns mit dieser Regenbogenflagge angefangen hat.
Und du sprudelst für das Thema und du gibst das weiter und das ist großartig und man kann dich finden. Wo kann man dich finden und wie kann man dich finden? Wenn man jetzt sagt, ich möchte mit Hannah zusammenarbeiten, ich möchte mit ihr in Kontakt kommen, ich möchte bei ihr eine Fortbildung, eine Weiterbildung besuchen, wie findet man dich?
Genau, ja, also ganz klassisch. Ich habe eine Homepage www.hannavassiliadis.net. Da sind alle meine Angebote sowohl für Teams als auch für Einzelpersonen irgendwie aufgeführt. Finde ich ja tatsächlich bei dem Thema auch immer interessant. Also klar, es ist total super, wenn sich alle einzeln damit beschäftigen, aber das kann natürlich auch in einem Team total gewinnbringend sein, ne? Wenn man da gemeinsam irgendwie dran arbeitet. Also genau, da findet man meine Angebote für Teams und Einzelpersonen. Und ansonsten, ja, findet man mich da, wo wir uns auch gefunden haben, auf Instagram. Da heiße ich hanna.vassiliadis und poste da ja so die verschiedenen Dinge, die mir eben für den pädagogischen Alltag wichtig sind und womit ich gerne ja Fachkräfte und Eltern begleiten und unterstützen möchte.
Wunderbar. Und ich verlinke auch alles. Du schickst mir die Links wieder zu, beziehungsweise ich habe sie auch. Ich packe die in den Informationskasten unter dem Podcast, sodass ihr da auch einfach, wenn ihr jetzt zugehört habt, raufklicken könnt und dann direkt zu Hanna gelangt. Hanna, ich danke dir von Herzen wirklich total doll für dieses Gespräch, für diesen Austausch. der bei mir persönlich jetzt auch nochmal so eine Bestärkung dessen gemacht hat, nicht dieses, wir müssen alles zusammenbringen und das muss ein geradeaus geben und wir müssen alle quasi zusammenrücken und ähnlicher werden, und sondern einfach diese Bewusstheit, dieses, es darf einfach sein, wie es ist, und wir wollen allen Menschen die Möglichkeit geben, ihren eigenen Weg zu entdecken und nicht sich durch Erwartungen der anderen leiten zu lassen. Das war für mich jetzt nochmal so ein ganz wichtiger Reminder, würde ich sagen.
Ja, total schön zusammengefasst. Und sich keinen Stress zu machen, das möchte ich gerne am Schluss wirklich nochmal sagen. Macht euch nicht verrückt, wenn ihr das irgendwie umsetzen wollt, wenn ihr darauf achten wollt. Fangt langsam an, fangt an zu beobachten. Und was ich immer gerne noch mitgebe, ist, wenn ich dann irgendwie merke, ach, jetzt habe ich doch wieder was total Stigmatisierendes gesagt oder so, danach nicht zu denken, ach Mist, hätte ich besser machen sollen, sondern sich zu freuen, ach cool, es ist mir jetzt aufgefallen. Ja, weil ja, vorher habe ich vielleicht, ne, also vorher habe ich das jahrelang gemacht, ohne dass es mir aufgefallen ist. Und jetzt ist der erste Schritt, dass ich sagen kann, ach guck mal, es ist mir aufgefallen. Und vielleicht beim nächsten, beim übernächsten, beim 45. Mal, irgendwann mache ich es dann anders.
Ich glaube, das ist so was Schönes für eigentlich für alles, oder? Auch wenn man mal wütend geworden ist, wenn man geschimpft hat. Mir ist es aufgefallen. Mir ist es gerade einfach aufgefallen. Und das ist ja schon ein ganz großes Stück der eigenen Verantwortung, die ich damit übernehme und trage.
Genau, sich nicht drüber zu ärgern, sondern echt zu sagen, cool, ich habe es gemerkt, es war vielleicht, ist total in die Hose gegangen, ich habe es total verwasselt, aber es ist mir aufgefallen, das ist doch der erste Schritt.
Mega sympathisch. Vielen, vielen Dank, Hanna.
Sehr, sehr gerne.